Euch im Namen des Herrn Jesus zu diesem Gottesdienst. Wie angekündigt geht es heute um den Vater und den Ehemann nach der Bibel. Wir haben letzten Sonntag den Muttertag gefeiert und wir wollen heute ein bisschen auch am Pfingstsonntag den Vatertag feiern. Ich denke, es war mir wichtig, die Themen zusammen zu behandeln. Und deswegen ist es heute auch dran. Ich freue mich, dass wir an diesem Vatertag so wunderschöne Blumen haben. Ist ja auch außergewöhnlich zum Vatertag. Gut, es ist ja nicht heute der offizielle Vatertag, aber wir freuen uns trotzdem auch als Väter und Männer über diese wunderschönen Blumen. Das Thema passt auch. Es geht ja um die Gemeinde, das haben wir gehört, dass am Pfingsten die Gemeinde Jesu gegründet wurde. Und Epheser 5 haben wir auch gehört, dass die Ehe ein Abbild der Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde ist. Und da spielen die Väter und die Männer eine ganz wichtige Rolle. Es geht überhaupt um die Frage, wie übe ich Autorität aus? Insofern sind die Frauen auch betroffen. Denn auch sie üben mal Autorität aus. Insofern sind auch alle betroffen, die auch nicht selbst Kinder haben oder eine Ehefrau. Es betrifft überhaupt unseren Umgang mit Verantwortung, auch gerade in der Autorität. Und da ist uns Jesus ein wichtiges Vorbild. Ich lese eingangs einen Vers noch zusätzlich zu dem, was gelesen wurde, aus dem 1. Timotheus 2, Vers 8. Zum 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, in dem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Lasst uns beten. Vater im Himmel, das ist dein Wort, das du uns gegeben hast, das ist nicht unsere Erfindung. Und ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass wir dieses Wort beachten, umsetzen durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben, damit wir wirklich auf dich hinweisen, auch durch unser Mannsein, durch unser Vatersein. Schenke du, Herr, Gnade und uns offene Herzen für dein Reden. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Predigt zwar, es ist wie letzten Sonntag, nicht eine Textpredigt, sondern eher eine Themenpredigt, zwar nicht so lang ist, aber meines Erachtens doch sehr viel Information enthält, auch vom letzten Sonntag. Und so ist es vielleicht gut, wenn man sie nochmals hört oder liest. Ich lasse euch sie gerne auch in gedruckter Form zukommen, denn nicht alles kann man behalten. Vielleicht die Frauen vom letzten Mal, die Männer von heute, das ist gerne euch überlassen. Aber es ist ja auch immer gut, wenn man weiß, ja, was für eine Verantwortung hat mein Ehemann zum Beispiel, dass man ihn auch darin besser versteht. Das Thema Ein Mann nach dem Herzen Gottes, die Verantwortung des Mannes in Ehe und Familie mit folgender Gliederung. Erstens die Verantwortung des Ehemanns und Vaters. Zweitens die Ausübung der Verantwortung durch das Vorbild. Und drittens die Ausübung der Verantwortung in der praktischen Anleitung. Ich habe letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass die Rollen von Mann und Frau heute umstritten sind. Frauen denken, dass die Unterordnung etwas Entwürdigendes ist, dass sie ihre Würde dadurch verlieren, wenn sie sich unterordnen. Die Männer sind verunsichert, manchmal total verunsichert. Es fehlt dann an Autorität. Und dann stellt sich die Frage, wie sollen wir als Christen damit umgehen? Ich möchte wiederum ein Zitat von Lawrence Krepp bringen, der in seinem Buch Als Mann und als Frau, Kampf der Geschlechter oder Freude am Unterschied, schreibt, ich hatte letztes Mal schon daraus ein Zitat gebracht, er schreibt, wenn Männer maskulin sind, das heißt männlich im biblischen Sinn, können Frauen sich entspannen. Sie fühlen sich befreit von dem ständigen Druck, alles aufrechterhalten zu müssen. Sie können erleben, wie schön es ist, eine Frau zu sein, die zuerst an das Wohl des Partners denkt, denn sie haben einen Mann, der ihnen die Freiheit dazu gibt. Der ihnen die Freiheit dazu gibt. Wir sollen also Verantwortung übernehmen, geistliche Verantwortung. Wir können sagen, dass wir Hauspriester sind, als Väter und als Männer. Und da stellen wir uns die Frage, ja, was bedeutet das konkret für uns? Was ist das für eine Verantwortung? Das ist sicher eine geistliche Verantwortung. Das heißt, wir sind verantwortlich für die geistliche Entwicklung der Familie, aber geistlich schließt das andere nicht aus, wenn man so trennen kann. Das heißt, die ganze Person ist hier mit eingeschlossen und für die ganze Person, Persönlichkeit unserer Kinder sind wir auch als Väter sehr wichtig und natürlich auch für unsere Ehefrauen. Es ist ganz wichtig, das haben wir unter anderem auch im Epheserbrief gelesen. Die Verantwortung des Ehemanns und Vaters. Die Bibel drückt das verschieden aus. Sie sagt zum Beispiel, dass der Mann das Haupt der Familie ist, von Gott so vorgesehen offenbar, nicht sein soll, sondern dass er das ist. Und das wird ja sicher oft als Vorrecht betrachtet, wenn die Frauen denken, ja, der Mann hat sein Vorrecht, dann denken sie, warum ich nicht auch. Aber das ist nicht primär ein Vorrecht, sondern eine Verantwortung. Nicht ein Vorrecht, dass ich denke, ja, dann habe ich es gut, sondern vielmehr eine Verantwortung und es ist eine Verantwortung für die ganze Familie. Das ist nicht nur so in der Gemeinde, sondern auch zu Hause. Und gerade zu Hause, ich habe letzten Sonntag darauf hingewiesen, dass man da auch nicht so stark trennen kann. Hier sollen die Männer bestimmen, da die Frauen. Nein, es geht gar nicht um Bestimmen, sondern es geht um Verantwortung übernehmen. Also nicht nur in der Gemeinde. Paulus bezeichnet im 1. Timotheus zwar die Frau als Hausherrin, 1. Timotheus 5. Aber gleichzeitig sagt er, dass die Ältesten, die in der Gemeinde vorstehen, dass sie ihrem Haus auch gut vorstehen sollen. Das heißt also, dass nicht nur die Männer die Älteste werden der Gemeinde, sondern dass der Ehemann überhaupt auch dem Haus vorstehen soll. Die Verantwortung für das Wohlergehen der Familie trägt vor Gott. Und das ist keine kleine Verantwortung. Wie wird das in der Bibel begründet? Wo finden wir das? Das finden wir nach dem Sündenfall, wo Gott sagt zur Frau, hat er gesagt, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Ich bin letzten Sonntag darauf eingegangen und er wird über dich Herr sein. Wie soll man das verstehen? Manche sehen das als Strafe vom Sündenfall, aber für Paulus ganz klar, dass das Hauptsein des Mannes eine Schöpfungsordnung ist. Also nicht erst nach dem Sündenfall gekommen. Von daher könnte man dieses Herrsein hier entweder als Strafe sehen oder als nicht als Strafe, sondern als Verschärfung dessen, was vorher schon vorhanden war, oder einfach als Erinnerung an das, was beim Sündenfall verrückt wurde, umgekehrt wurde. Und offensichtlich ist es so gemeint, dass Herrschen hat hier auch nichts damit zu tun, dass man sich gewaltsam durchsetzen soll, gewalttätig werden soll und so weiter. All das, was mit der Autorität Gottes in der Kirchengeschichte oft begründet worden ist, damit hat das hier nichts zu tun. Heißt also nicht autoritär sein. Das Wort Herrschen, das hier erscheint, heißt hebräisch Mashal und ist ganz interessant, wenn wir das mal im Alten Testament untersuchen, wie es verwendet wird. Es erscheint zum Beispiel im 1. Mose 1,18. Gott sagt, Sonne und Mond sollen herrschen über Tag und Nacht. Das heißt, sie sind dafür zuständig, dass es Ordnung gibt. Über Tag und Nacht. Kain, 1. Mose 4, Vers 7, soll über die Sünde herrschen. Oder weiter heißt im 1. Mose 24, dass Abrahams Knecht über alles herrschte, was Abraham besaß. Oder im 1. Mose 45, Josef herrschte über ganz Ägypten. Er war zuständig, dass es dem Land gut ging. Ebenso wie Abrahams Knecht. Und dann wird das gleiche Wort verwendet in Micha 5, Vers 1. Manche kennen diese Stelle. Juda Ephrata, aus dir soll mir kommen, aus Bethlehem. Bethlehem Ephrata soll mir kommen, der in Israel herrschen wird. Der Messias. Er wird das Heil bringen. Und Israel bekennt in Jesaja 63, 19, wir waren wie solche, über die du nicht herrschtest. Wann? Als es uns schlecht ging. Das heißt, wenn Gott herrscht, dann geht es dem Volk gut. Und das wird Gott durch Jesus Christus tun. Es heißt also, das Wort herrschen heißt also, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass eine heilsame Atmosphäre entsteht. So könnte man das beschreiben. Die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass eine heilsame Atmosphäre entsteht. Und das ist keine kleine Verantwortung. Hauptsein herrschen heißt demnach nicht, auf eigene Vorteile bedacht zu sein, sondern sich für das Wohlergehen der Ehefrau und der Kinder und der Gemeinde, heißt es, sich um das Wohlergehen der ganzen Gemeinde zu kümmern, sich dafür einzusetzen. Auch, wo es nötig ist, sich dafür aufzuopfern. Und genau das beschreibt uns Epheser 5. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat am Kreuz. Das war kein Weg der Selbstsucht, sondern ein Weg der Hingabe, der Demut. Und Petrus schreibt im 1. Petrus 3, Vers 7, dass die Männer mit ihren Frauen zusammen wohnen sollen, mit Erkenntnis. Heißt es dort, mit Verstand, vernünftig und ihnen die Ehre geben, den Wert, die Wertschätzung, die ihnen zukommt. Als Geschöpfe und als Erlöste in Jesus Christus sind sie gleichwertig. Und das sollen wir ihnen auch zum Ausdruck bringen. Sie haben genauso einen Wert wie der Mann. Also hier ist die Wertschätzung angesprochen. Dann zum Zweiten, die Ausübung der Verantwortung durch das Vorbild. Autorität ist schlussendlich in Gott begründet. Jede Autorität, die nicht autoritär werden will, ist in Gott begründet. Und das heißt auch umgekehrt, dass wir Autorität nur mit Gottes Hilfe ausüben können. Nur mit Gottes Hilfe. Von uns aus nicht. Wir sind nicht imstande dazu. Gottes Barmherzigkeit, Gottes selbstlose Liebe, wenn sie uns nicht erfüllt, dann können wir nicht im Sinn Gottes Autorität ausüben. In Epheser 3, Vers 14, 15 schreibt Paulus, ich beuge meine Knie zum Vater hin, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt ist. Mit anderen Worten, von Gottes Vatersein ist jede Vaterschaft auch auf Erden abgeleitet. Nicht Gott ist unser Vorbild, wie er Vater sein soll. Wir haben das ja einleitend auch gehört, wir sollen auf die Lieder achten. Gott ist unser Vorbild, wie wir Väter sein sollen. Wir üben Autorität aus im Auftrag Gottes und weisen dadurch auf Gott hin. Und unsere Kinder lernen durch uns Gott kennen. Manchmal leider falsch, weil wir eben kein gutes Vorbild sind. Unsere Kinder lernen durch uns Gott als Vater kennen und das kann auch sein, dass sie ein falsches Vaterverständnis entwickeln. Ich meine, wenn wir das so sehen, dann kann kein Vater und Ehemann gleichgültig sein seiner Verantwortung. Wenn ich weiß, wie die Beziehung meiner Kinder später zu Gott ist, das hängt von meiner Beziehung zu ihnen ab. Natürlich kann Gott immer heilen, das ist ganz klar. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns durch Jesus Christus prägen lassen, damit wir Vater sein können nach dem Vorbild Gottes. Und da stellt sich die Frage, wie ist Gott ein Vater? Und da haben wir natürlich sehr viele Hinweise in der Bibel, besonders auch durch Jesus Christus, der ja die göttliche Autorität ausübt auf Erden. Wie ist Jesus Christus in seiner Ausübung der Autorität? Und da finden wir manche Hinweise, auf die ich kurz eingehen möchte. Erstens, Jesus war absolut selbstlos. Können wir unter anderem Philipper 2 lesen, ab Vers 5. Nicht eigene Vorteile standen im Zentrum, sondern das Heil, das ganzheitliche Heil der Menschheit. Und so geht es nicht darum, dass wir als Väter und Ehemänner, als Verantwortliche eigene Vorteile ins Zentrum stellen, sondern das Heilsein derer, die uns anvertraut sind. Zweitens, Jesus hat sich selbst aufgeopfert. Es geht nicht um eigene Bequemlichkeiten, um das eigene Wohlergehen, auch wenn wir uns nicht ruinieren müssen. Das heißt nicht, dass ich mich ruinieren müsse, damit ist meiner Familie auch nicht geholfen. Aber dass ich mich aufopfere für das Wohlsein meiner Familie. Dann die Demut. Vielleicht meinen wir nur die Unterordnung, das bedeutet Demut, aber herrschen, das hat doch nichts mit Demut zu tun. Nur im biblischen Sinn sehr viel, sogar viel mehr als die Unterordnung. Wer Autorität ausüben will, der braucht sehr viel Demut. Zumindest wenn er das im biblischen Sinn machen möchte. Jesus war demütig, gehorsam bis ans Kreuz und er ist auch gerade in der Demut uns ein Vorbild. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Wer Chef sein will am Arbeitsplatz und da Autorität im Sinn Gottes ausüben, braucht sehr viel Demut. Paulus ist unser Vorbild als Apostel, können nachlesen, 1. Korinther 4 zum Beispiel. Lies mal zu Hause nach, 1. Korinther 4. Dann die Sanftmut. Jesus war von Herzen demütig, sagt er selbst. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Matthäus 11, Vers 29. Sanftmut heißt nicht, dass man keinen festen Charakter hat. Oder heißt nicht, dass man eben keinen festen Charakter hat, sondern bedeutet, dass wir gerade in einem festen Charakter mild sind, entgegenkommend, freundlich. Und das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Nach Galater 5, Vers 22. Dann die bedingungslose Liebe. Jesus hat seine Feinde geliebt bis ans Kreuz. Und es ist ganz wichtig, dass wir gerade auch als Väter diese bedingungslose Liebe weitergeben. Dass unsere Kinder nicht den Eindruck haben, sie müssen sich die Liebe ständig verdienen. Wenn man diesen Eindruck hat, dann meint man, man müsste sich die Liebe Gottes auch ständig verdienen. Wer kann das schon? Dann die Barmherzigkeit. Jesus war barmherzig. Barmherzigkeit heißt, dass wir bereit sind, mitzufühlen. Auch das hat nichts mit Meinungslosigkeit zu tun, aber wir sind einfühlsam. Konsequent, auch in der Strafe. Es braucht die väterliche Lenkung. Fällt uns vielleicht manchmal schwer, aber es ist ganz wichtig. Ich habe gemerkt, gerade im Trotzalter, also etwa von 2 bis 3,5, ist bei Kleinkindern ganz entscheidend, dass sie lernen, dass ein Ja ist und ein Nein. In Liebe konsequent sein. Heißt nicht autoritär, heißt nicht brutal, aber heißt konsequent. Wenn man was versprochen hat, dann hält man das. Und auch wenn es eine Strafe ist, es muss da klare Regeln geben, aber dann hält man das. Wenn Kinder das nicht früh lernen, da wird es sehr schwierig später. Sehr. Das lesen wir ja schon in den Sprüchen Salomos. Wenn ein Kind früh gewöhnt wird, dann wird es das später auch tun. Vielleicht haben wir den Eindruck, nicht immer, aber es ist viel dran wahr. Sehr, sehr viel. Natürlich ist die Bibel immer wahr. Und wenn es da steht, dann ist das nicht nur einfach so erfunden. Dann die Ermutigung. Ist ganz wichtig, dass wir unsere Kinder ermutigen. Ermutigung und Akzeptanz, dass wir sie akzeptieren mit allen Gaben, Fähigkeiten, aber auch mit ihren Grenzen. das ganz wichtig für die heile oder heilsame Entwicklung der Kinder, dass sie auch mit ihren Grenzen und Fehlern, sage ich mal, angenommen werden und ermutigt werden. Und dann komme ich zum dritten, die Ausübung der Verantwortung in der praktischen Anleitung. Wir sind also Hauspriester. Paulus sagt im Römer 15, Vers 16, ich denke, das kann uns ein Vorbild sein, er schreibt dort, dass er ein Diener Christi ist für die Heiden, also für die Nichtjuden. Wer priesterlich am Evangelium dient, damit das Opfer der Heiden Gott angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das Opfer der Heiden heißt hier, dass die Heiden, die Nichtjuden, Gott durch Jesus Christus dargebracht werden. Dafür setzt Paulus sich priesterlich ein. Gott dargebracht, Gott angenehm, dass sie verändert werden durch das Erlösungswerk Jesu, dass sie verwandelt werden, damit sie so leben, wie es Gott gefällt. Und das ist auch unsere Verantwortung als Väter, als Männer, uns dafür einzusetzen, dass unsere Kinder so ein Opfer, ein angenehmes Opfer für Gott werden. Opfer hat hier nichts mit Schlachtopfern und so weiter zu tun, sondern dass sie einfach Gott dargebracht werden. Und das geschieht erstens im Gebet, in der Fürbitte. Dafür tragen wir auch gerade als Väter eine große Verantwortung, dass wir für unsere Kinder beten, für unsere Ehepartnerin beten. Das ist ein ganz großes Vorrecht, das wir haben. Nicht nur als Väter, auch als Mütter und Frauen und Männer, dass wir füreinander beten können, dass wir für unsere Kinder täglich einstehen können im Gebet vor Gott. Das ist ein riesiges Vorrecht. Auch für das Gebetsleben der Familie, meine ich, tragen wir die Hauptverantwortung. Zum Beispiel am Tisch. Heißt nicht, dass ich immer nur allein beten muss, aber wir tragen die Verantwortung vor Gott dafür, als Hauspriester. Wie haben die Jünger Jesu beten gelernt? Nicht primär dadurch, dass Jesus sagt, setzt euch mal hin, wir lernen ein Gebet auswendig. Sondern, Lukas 11 lesen wir, als die Jünger sahen, wie Jesus betete, und das haben sie immer wieder gesehen, was sagten sie? Herr, lehre uns beten. Durch das Vorbild hat er ihnen gezeigt, wie man ein Gebetsleben führt. Und das ist auch unsere Aufgabe. Und dann die biblische Unterweisung. Ich habe letztes Mal darauf hingewiesen, Sprüche 31, dass das auch Aufgabe der Mutter ist. Aber ich meine, dass der Vater auch hier die Hauptverantwortung trägt. Es ist also unsere Verantwortung, dass die Bibel zu Hause gelehrt wird. Nicht nur zu Hause, aber auch zu Hause den Kindern. Da möchte ich noch kurz darauf eingehen, welche Bedeutung der Vater für seinen Sohn und für seine Tochter hat. Der Vater ist dem Sohn ein Beispiel. Der Sohn soll sich am Vater orientieren, wie man Vater wird, wie man Mann wird, im biblischen Sinn. Wie man zu seiner männlichen Identität findet im biblischen Sinn. Der Vater ist ihm also Orientierung und Vorbild und der Sohn braucht einen starken Vater. Nicht einen übermächtigen, aber einen starken Vater, den er bewundern kann. Das brauchen eigentlich gerade so heranwachsende Söhne, damit sie sich freuen können über die Väter. Und sie brauchen einen Vater, der sie ermutigt und der sie in ihrem Mannsein bestätigt und ihnen auch die Anerkennung gibt. Sonst fangen sie an, sich selbst zu loben und stehen da selbst im Mittelpunkt. Also ganz wichtig, dass wir Zeit haben für unsere Söhne, dass wir mit ihnen überreden, aber nicht nur über unsere Erfolge, das fällt uns ja leichter, sondern auch über Schwächen. Wir müssen unseren Söhnen nicht den Eindruck vermitteln, wir sind fehlerlos. Das ist oft das größte Problem. dass die Kinder den Eindruck haben, die Väter können keine Fehler machen. Und trotzdem machen sie Fehler. Und Kinder können wir ganz genau beobachten. Das haben wir einleitend auch schon gehört. Dann für die Tochter. Der Vater ist genauso wichtig auch für die Tochter und er sollte nicht weniger Zeit verbringen mit seiner Tochter als mit seinem Sohn. Besonders die kleinen Töchter brauchen durch den Vater den Schutz und die Geborgenheit. Sie lernen, wenn sie das finden, Männern zu vertrauen. Nicht falsch zu vertrauen, aber ein gesundes Vertrauen zu entwickeln. Und dadurch entsteht der stille und sanfte Geist, worüber wir letztes Mal gelesen haben, 1. Petrus 3. Eine solche Frau hat innerliche Ausgeglichenheit und Ruhe gefunden und es fällt ihr leichter, sich später der Führung ihres Mannes anzuvertrauen. Stellt sich also die Frage, kann sich meine Tochter auf mich verlassen als Vater? Ich möchte noch ein paar Zitate bringen von Volker und Gerlinde Scheunemann und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das sehr verinnerlichen. Vielleicht, wenn man Großvater ist, Großmutter, kann man es vielleicht auch den Kindern weitergeben, die wiederum Kinder haben und so weiter. Also es ist jetzt ein längeres Zitat. Scheunemanns schreiben, es gibt tief traurige Töchter, die unter einer seelischen Belastung stehen, deren Grund sie gar nicht fassen. Einer der häufigsten Gründe ist, dass sie an ihrem Vater niemals Halt gefunden haben. Da geschieht es dann, dass sie mit 12 oder 14 Jahren anfangen, sich zu verlieben. In Wirklichkeit lieben sie aber gar nicht den Jungen, sondern sie suchen den Vater. Ein Junge interpretiert das falsch und denkt, das Mädchen möchte ein sexuelles Erlebnis. Da das ihrem Bedürfnis aber gar nicht entspricht, fühlt sie sich abgestoßen und ist noch tiefer enttäuscht. Sie braucht den Halt am Vater, die Bestätigung des Vaters, dass auch sie schön ist. Wenn sie diesen Zuspruch und Beistand nicht findet, entsteht ein Vakuum, also eine innere Leere. Es kommt zur Ersatzlösung der frühen Freundschaften, in denen beide von Anfang an einander vorbeileben, weil jeder etwas ganz anderes will. Und das ist tragisch. Und noch ein Zitat von Scheunemanns: Väter sollten nicht spröde sein im Ausdruck der Zuneigung zu ihren Töchtern. Gerade wenn Töchter ins Pubertätsalter kommen, brauchen sie die Nähe des Vaters und dessen objektivierendes Wort. Sie werden gegen einen jungen Mann bestehen können, wenn sie an der Seite des Vaters stehen dürfen. Sie werden gegen einen jungen Mann bestehen können, wenn sie an der Seite ihres Vaters stehen dürfen. Männer, also Mädchen, die wissen, dass sie vom Vater geliebt und geschätzt sind, die werden nicht so schnell anderen Männern in die Arme fallen. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Grenzen kennen. Gerade auch im Gedanken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und da ist schon viel Unheil entstanden. Und da kann man, glaube ich, nicht genug betonen, dass man sich ständig in seinen Gedanken von Gott reinigen lässt, damit wir sehen, hier ist die Grenze, denn Zärtlichkeit darf nicht aufgedrängt werden. Zärtlichkeit darf nicht aufgedrängt werden. Unsere Mädchen dürfen nicht sexuell belästigt oder sogar missbraucht werden, denn die Folgen sind furchtbar. Und da möchte ich noch ein Zitat von Eberhard Müller bringen. Er schreibt, der Übergang von Zärtlichkeit, die das Kind mag, zum Missbrauch ist häufig fließend. Die Kinder haben ein richtiges Gefühl dafür, dass etwas nicht stimmt und sind verwirrt. Sie hoffen, dass das seltsame Verhalten des Erwachsenen aufhört, denn zumeist mögen sie ihn und vertrauen ihm. Angst und Widerwillen nehmen zu, wenn der Missbrauch fortgesetzt wird. Bringen sie ihren Widerwillen zum Ausdruck, werden dem Kind Schuldgefühle eingeredet. Du hast es doch auch gern. Du hast dich ja doch gar nicht gewehrt. Du hast mitgemacht. Denken an die Folgen. Wir möchten, dass sich unsere Kinder heilsam entwickeln, dass sie später gerne Mütter und Väter nach dem Herzen Gottes sind. Das ist, denke ich, unser innerstes Anliegen. Und es ist klar, wir brauchen Gottes Vergebung, wir brauchen aber auch seine Hilfe, wir brauchen seine Kraft, um das zu sein. Und ich möchte aber auch betonen, wenn wir verletzt worden sind, auch gerade als Kinder, dann kann Gott immer noch heilsam eingreifen. Durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus. Es ist in Gottes Augen nie zu spät. Aber es ist besser, wenn wir das vorbeugen. Ich habe gestern Gespräch mit den Täuflingen geführt. Und es ist so ein Segen, wenn man sieht, sie sind in christlichen Familien aufgewachsen. Das kann man nicht genug schätzen, ohne dass man sagt, christliche Familien sind fehlerlos. Das sind wir nicht. Aber wenn wir Gott als Vorbild haben, wenn wir Jesus als Vorbild haben, und nicht nur das, es wäre furchtbar, wenn er nur mein Vorbild wäre und ich ständig ein schlechtes Gewissen haben müsste. Ich schaff's nicht. Aber er ist auch meine Kraft, meine Quelle in mir. Und er will dieses Vorbild durch mich sein. Er will mich verändern durch seinen Heiligen Geist, damit ich ihm ähnlicher werde. Und wenn ich diese Frucht des Geistes in mir reifen lasse, dann kann ich Vater sein, Mann sein, Ehemann sein, nach dem Herzen Gottes. Wobei wir auch dann immer noch auf gegenseitige Vergebung angewiesen sind. Und ich darf auch zu meinen Kindern sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, es war ein Fehler. Dadurch verlieren wir nicht unsere Autorität. Manche haben Angst. Ja, was denken die Kinder, wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht? Nein, das Gegenteil geschieht. Sie sehen es ja, dass wir Fehler machen. Und dann dürfen wir auch mal Fehler machen. Und wir erhalten Selbstvergebung, nicht nur von den Kindern, sondern vor allem von Gott. Wollen wir zusammen beten. Um Gott einfach um Vergebung bitten, wo wir Fehler gemacht haben, um das reinigende Blut Jesu in unserem Leben, dass wir Väter und Mütter nach dem Herzen Gottes sind und immer mehr werden können. Vater, deine Liebe ist so groß, so wunderbar, so herrlich, aber auch ein Vorbild für uns, das uns Hoffnung gibt, immer wieder neu, auch in unseren Fehlern, in unseren Schwächen. Herr, ich danke dir für diese unbegreifliche Liebe, die am Kreuz von Golgatha sichtbar gemacht wurde. Und danke, Herr, dass du so barmherzig bist. Und ich bitte dich, dass wir durch deinen Heiligen Geist immer mehr verändert werden, dir ähnlicher. Herr, dass wir wirklich leben, wie es dir gefällt. Und ich bitte dich auch um Gnade und Gelingen, dass unsere Kinder, Großkinder, heranwachsen können nach deinem Sinn, in deinem Wohlgefallen, dass wir ihnen ein Vorbild sein können. Herr, damit sie dich lieben lernen, vor allem, dass wir sehen, wie du wirkst, auch in ihrem Leben, dass sie sich gebrauchen lassen von dir. Ah, schenke du Gnade und vergib uns unsere Fehler, unsere Sünden. Reinige du uns immer wieder in Gedanken, in der Tat, im Herzen, dass wir ein reines Herz haben. das dir gefällt und das deinen Segen gerade auch in der Familie, aber auch in der Gemeinde verbreiten kann. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen,